Deutschlandfunk Kultur Länderreport mit André Hatting.
Die erste Moschee in Deutschland, die hat in Brandenburg gestanden, ungefähr 40 Zugminuten südlich von Berlin, und zwar in dem Ort Wünsdorf. Das ist wenig bekannt und sehr traurig, denn diese Moschee steht gleichzeitig für dunkelste deutsche Kolonialgeschichte. Das Gotteshaus war nämlich ein Propagandainstrument des Deutschen Kaiserreichs. Hier sollten muslimische Kriegsgefangene des Ersten Weltkriegs zu islamistischen Terroristen ausgebildet werden. Ja, es kommt dann alles irgendwie ein bisschen bekannt vor, oder? Und man kann wirklich eine Verbindung ziehen zwischen der Politik des Kaiserreichs damals und dem islamistischen Terror heute. Unser Landeskorrespondent Christoph Richter mit der ganzen düsteren Geschichte.
Wir stehen auf der Moscheestraße.
Archäologe Thomas Kersting vom Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege zeigt auf einen gepflasterten Parkplatz in Wünsdorf, das an der Bahnstrecke Berlin-Dresden liegt. Von einer Moschee ist überhaupt nichts zu ahnen. 1915 wurde sie geplant und gebaut vom Deutschen Kaiserreich zu Zeiten des Ersten Weltkriegs.
Unter dem Parkplatz liegen die Reste, die archäologischen Reste der Moschee, die natürlich noch in situ an Ort und Stelle sich befinden. Das haben wir also genau nachweisen können. Daran erinnert jetzt weiter nichts, außer eben unseren Plänen und Dokumentationen.
Die Wünsdorfer Moschee gilt heute als der älteste religiöse Bau des Islam in Deutschland, ja sogar in ganz Mitteleuropa.
Die tatsächlich auch als Gebetshaus errichtet worden ist. Es gibt ja diese Deko-Moscheen in den herrschaftlichen Parks in Süddeutschland irgendwo oder hier das Maschinenhaus in Potsdam kann man auf keinen Fall als Moschee irgendwie bezeichnen. Nee, in der Tat, das hier ist die älteste, die wirklich als Gebetshaus gedacht und genutzt worden ist.
Die Berliner Morgenpost schrieb damals von dem deutschen Mekka in Wünsdorf unter märkischen Kiefern.
Und wenn man sich diesen Bau betrachtet, so wie der auf Fotos vorhanden ist, dann sieht man, da stecken drin Elemente, die reichen also vom islamischen Spanien über so die islamischen Bauten in Kairo und als Grundform der Felsendom in Jerusalem, also ein ganz, ganz wichtiges Bauwerk für den Islam, bis zu türkischen Moscheebauten, also das Minarett ist ganz eindeutig, in den Stil türkischer Moscheen gehen bis nach dem Mogulreich in Indien.
Reinhard Bernbeck vom Vorderasiatischen Institut der FU Berlin ist einer der Archäologen, die 2015 an Forschungsgrabungen auf dem Areal der Moscheenanlage beteiligt waren. Man habe wenige persönliche Gegenstände gefunden, aber Überreste der in Holzleichtbauweise errichteten Moschee, wie beispielsweise eine eiserne Kronleuchteraufhängung, erzählt Altertumsforscher Bernbeck.
Ja, aber Reste von der Kuppel waren da und dann war ein Blitzableiter von dem Minarett dabei. Dann waren Stücke von den Fenstern des Moscheebaus, also so ein bisschen Buntglas, also grün, blau und Kacheln, zerbrochene Kacheln von diesem Waschraum für diese rituellen Waschungen. Das war alles vorhanden.
Konstruiert wurde die Wünsdorfer Moschee von Karl Bernhard, einem der wichtigsten Bauingenieure seiner Zeit, gebaut in nur 5 Wochen.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Für die Menschen muss es damals einigermaßen ungewöhnlich gewesen sein, dass man im märkischen Wünsdorf keine Kirchenglocken hörte, sondern den Muezzin, aufgenommen durch die Phonographische Gesellschaft in Preußen. Im Juli 1915 wurde die Moschee eröffnet, in der gerade mal 400 Menschen Platz fanden. Sie stand im Zentrum eines Kriegsgefangenenlagers für Muslime, dem sogenannten Halbmondlager. Errichtet wurde die Moschee auf Wunsch des Muftis von Istanbul. Keine Großzügigkeit und Selbstlosigkeit des deutschen Kaisers, denn das muslimische Gotteshaus war als reine Propagandamoschee konzipiert. Das heißt, sie war Teil der deutschen Dschihad-Propaganda. Die makabre Idee dahinter, islamische Gefangene aus dem Ersten Weltkrieg sollten durch eine bevorzugte Behandlung für einen heiligen Krieg gewonnen bzw. indoktriniert werden, erzählt Heike Liebau. Sie ist Indologin und forscht am Berliner Leibniz-Zentrum Moderner Orient über die Schicksale der muslimischen Kriegsgefangenen während des Ersten Weltkriegs.
Deutschland nannte das die Revolutionierungsstrategie. Es ging also darum, Menschen anzustacheln gegen ihre Kolonialmächte mit der Idee, dort Unruhen zu schüren und Menschen bereit zu machen, sich gegen die kolonialen Mächte aufzulehnen.
In der Wünsdorfer Moschee, so Libor weiter, fand letztlich auch die feierliche Vereidigung für die Dschihad-Kämpfer statt, die dann in den Heiligen Krieg gegen die Kolonialmächte geschickt wurden. Eine Strategie, die letztlich nie aufging. Von mehr als 2000 Dschihadisten ist die Rede, die man ins Osmanische Reich brachte. Doch die meisten desertierten.
Das Wünsdorfer Lager war sozusagen das Vorzeigelager für muslimische Kriegsgefangene. Auch um das Bild, was Deutschland ja vorher schon kreiert hat, eines islamfreundlichen Landes. Seht, hier können die Muslime ihrer Religion folgen. Sie werden entsprechend ihrer religiösen Vorschriften versorgt und ernährt. Das wollte man nach außen vermitteln.
Eine Geschichte, die in der breiten deutschen Öffentlichkeit weitgehend unbekannt ist. Mehr noch, das brandenburgische Wünsdorf ist ein Ort, der an das dunkle Kapitel des Kolonialismus in Deutschland erinnert. Er symbolisiert, mit welcher Herablassung und mit welcher kolonialistischen Überlegenheitsgeste Menschen muslimischen Glaubens in Deutschland Anfang des 20. Jahrhunderts behandelt wurden. Denn die Kriegsgefangenen wurden zu wissenschaftlichen Objekten deutscher Ethnologen degradiert. Man nutzte die Internierten in zynischer Weise für wissenschaftliche Feldforschungen, ohne dass sie sich hätten dagegen wehren können.
In Wünsdorf waren es ja vor allem Sprachaufnahmen, aber es gab auch anthropologische Vermessungen, die dann später natürlich eingeflossen sind in Rassenstudien, Rassenforschungen, die unter dem Nationalsozialismus betrieben wurden.
Die Tonaufnahmen lagern im Lautarchiv der Berliner Humboldt-Universität. Darunter ist auch dieses Lied von russischen und tatarischen Kriegsgefangenen. In Wünsdorf aufgenommen von der Preußischen Phonographischen Gesellschaft mit einem Walzenphonographen des amerikanischen Erfinders Thomas Alva Edison. Heute erinnert in Wünsdorf kaum etwas an die Moschee und die Kriegsgefangenenlager. Der ursprüngliche Erinnerungsstein ist verschwunden. An der Stelle befindet sich stattdessen eine Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete. Die blauen Wohncontainer stehen fast alle leer, nur wenige Asylsuchende sind zu sehen.
Historisch und von der Symbolik her ist es natürlich ein Fakt, über den man nachdenken sollte, nachdenken müsste.
Meint Wissenschaftlerin Heike Liebau. Denn genau dort, wo einst der Dschihad mit Hilfe Deutschlands geplant wurde, befindet sich heute ein Schutzort für Menschen, die vor eben jenem Dschihad fliehen, den die Deutschen einst versuchten anzuheizen.
Eine merkwürdige Ironie der Geschichte, die hier greifbar wird.
Der brandenburgische Landesdenkmalschützer Thomas Kersting spricht von einem Zirkelschluss deutscher Geschichte.
Diese Dinge, die ja heute im Nahen Osten passieren, sind ja nicht zuletzt immer noch virulent, weil damals die Kolonialmächte vor 100 Jahren die Weichen einfach falsch gestellt haben, die bis heute nicht wieder behoben werden konnten.
Im brandenburgischen Wünsdorf werde das mehr als deutlich, ergänzt noch Archäologe Reinhard Bernberg. Nun müsse überlegt werden, wie mit dem Ort Wünsdorf, dem Erbe des Kolonialismus, umgegangen werde. Er bringt die Idee eines eigenen Museums ins Gespräch, in dem die Archivalien der einzigen Kriegsgefangenen wie Bilder, Filme und Tonaufnahmen zusammengeführt werden könnten, um den Menschen von damals, die damals zu Objekten gemacht wurden, die Würde zurückzugeben.
Was wir aber durchaus ändern können, das ist, wie damit umgegangen wird. Und dann hätte ich ja schon mal erwartet, dass man da, wo das Halbmondlager gestanden hat, irgendetwas hinbaut, was nicht ein Erstaufnahmelager für heutige Flüchtlinge ist, sondern vielleicht ein kleines Museum.
Es gäbe zwar ein ehrenamtlich betriebenes Heimatmuseum in Wünsdorf, schiebt Bernbeck noch hinterher, doch die Verantwortlichen vor Ort seien überfordert, die Geschichte des Kolonialismus in Wünsdorf adäquat abzubilden. Und es sei absurd, dass man demnächst die Dokumente der Kolonialgeschichte im Berliner Humboldt-Forum unterbringen wolle, im Nachbau des Hohenzollernschlosses, dort wo einst die Herrscher residierten, die für den Kolonialismus maßgeblich verantwortlich waren.
Ich halte den Ort Humboldt-Forum für völlig falsch.
Reinhard Bernbeck schüttelt irritiert den Kopf. Wünsdorf sei der viel bessere Ort, um die dunkle Geschichte abzubilden. Auch Indologin und Kulturwissenschaftlerin Heike Lieber fordert, Wünsdorf als Gedenkort des Kolonialismus sichtbar zu machen.
Das andere ist aber auch, die Erinnerung wachzuhalten mit Schulprojekten, mit Diskussionsrunden, Vorträgen. Es gibt ja viele Möglichkeiten, Erinnerungen zu gestalten. Und vielleicht muss man das noch intensivieren.
Vergessen werden darf dabei aber nicht, dass in Wünsdorf während der Zeit des Nationalsozialismus der Sitz des Oberkommandos der Wehrmacht war, die für viele Menschheitsverbrechen verantwortlich war. Später war es Sitz des Oberkommandos der Sowjetstreitkräfte in Deutschland, zu DDR-Zeiten eine verbotene Stadt. Die Geschichten in Wünsdorf überlagern sie sich. Die Geschichte vom deutschen Kolonialismus in Wünsdorf wird aber gerade erst wiederentdeckt.